Das NDR2 Update um 5 mit Jessica Liedke.
Nach den zwei schweren Erdbeben in Venezuela braucht das Land dringend Hilfe bei der Suche nach Überlebenden. Und wegen der extremen Hitze werden im Norden immer mehr Veranstaltungen abgesagt. Komplett eingestürzte Hochhäuser, Menschen, die sich durch die Trümmer kämpfen. Die Szenen in Venezuela nach dem schweren Doppelerdbeben dort sind dramatisch. Innerhalb von nur einer Minute wurde die Erde gleich zweimal erschüttert. 164 Tote haben die Behörden dort bestätigt. Es soll fast 1000 Verletzte geben. Aber es wird mit sehr viel mehr Opfern noch gerechnet. Anne Dämmer beobachtet die Lage dort von Mexiko-Stadt aus. Wie kommt denn die Suche nach den Verschütteten voran?
Ja, die Rettungskräfte sind natürlich im vollen Einsatz. Noch immer ist in einigen Regionen der Strom ausgefallen. Und über die Nacht haben viele Menschen auch im Dunkeln weitergegraben in den Schuttmassen. Vor den Trümmerbergen standen verzweifelte Angehörige und riefen die Namen ihrer Vermissten. Es gibt ja auch viel Solidarität in der Region. Nachbarländer haben zugesagt, Kolumbien, El Salvador mit zu unterstützen. Auch die USA haben zugesagt und auch Deutschland. Das große Problem ist nur, dass auch der Flughafen der Hauptstadt in Mitleidenschaft gezogen ist. Und dieser Flughafen ist natürlich nach wie vor gesperrt. Und das heißt, dass auch Hilfskräfte, die von außerhalb ins Land kommen wollen, es schwierig haben werden und wahrscheinlich dann über Kolumbien zum Beispiel einreisen müssen und das Ganze über dem Landweg. Und das dauert natürlich.
Wie abhängig ist denn Venezuela von internationaler Hilfe?
Nein, man darf nicht vergessen, also das Land ist ja denkbar schlecht vorbereitet auf so eine Katastrophe. Venezuela wurde über Jahre autoritär regiert. Es ist ein Land mit einer Armutsrate von bis zu 70%. Also rund die Hälfte der Bevölkerung lebt sogar in extremer Armut. Und die Infrastruktur ist äußerst marode. Das Mauerwerk ist zum Teil eben mit einfachsten Mitteln gebaut, was ganz sicher nicht den modernsten Erdbebenstandards entspricht. Und das Gesundheitssystem und die Rettungsinfrastruktur dürften schnell an die Grenzen geraten. Es fehlt an Medikamenten, an modernem Material, auch sogar an Räumfahrzeugen, wie es heißt. Und hinzu kommt, dass die schwierige wirtschaftliche Lage und infrastrukturelle Lage eben der vergangenen Jahre, also eben es gab keine Wartung, Sanierung vom Katastrophenschutz. Und man darf aber auch nicht vergessen, Venezuela ist jetzt kein typisches Erdbebenland wie jetzt Mexiko, wo man sich permanent immer weiter darauf vorbereitet. Insofern ist auch da das Land nicht wirklich gut aufgestellt.
Wie schnell ist also wieder mit einem normalen Alltag in Venezuela zu rechnen?
Das ist schwierig absehbar. Derzeit kampieren die Leute auch aus Angst vor weiteren Nachbeben, vor ihren Häusern, auf den Parkplätzen, auf Wiesen. Das Ganze wird noch sehr lange dauern, auch bis alle Opfer, und hier geht es natürlich um die nächsten Stunden, Tage, geborgen sind. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es sehr schnell in den Betroffenen, vor allen Dingen in den betroffenen Regionen, so schnell wieder zum Alltag übergegangen wird.
Danke, Anne, für diese Infos. Und wenn ihr für die Menschen in Venezuela spenden möchtet, dann könnt ihr das tun. Die Bankverbindung findet ihr auf spendenkonto-nothilfe.de. 30, 35, 36 Grad. Wer die Wetter-App öffnet, der kommt schon bei den Aussichten ins Schwitzen. Die Temperaturen, die steigen bis zum Wochenende immer weiter an, ziemlich nah an die 40 Grad, auch hier im Norden. Jonas Hanst, NDR 2 aktuell, hat mal geschaut, wo die Hitze schon Probleme macht.
Mecklenburg-Vorpommern ist aktuell einer der Hotspots. Rund 100 Hektar eines Waldgebietes in der Nähe von Neustrelitz brennen. Das Areal ist munitionsbelastet, da es ein ehemaliger Truppenübungsplatz ist. Das Feuer und die Hitze, kein leichter Einsatz, sagt Jörg Westphal von der Freiwilligen Feuerwehr Neustrelitz.
Naja, das ist natürlich die Hitze einerseits, das ist Belastung für die Einsatzkräfte, das ist natürlich nicht zu verachten. Wir versorgen sie ausreichend mit Getränken, das ist sichergestellt. Problematischer für die Brandbekämpfung ist eigentlich der Wind.
Und dieser soll laut deutschem Wetterdienst auf rund 30 Kilometer pro Stunde auffrischen, allerdings in Richtung Osten und damit nicht auf Neustrelitz zu. Auch die Flughäfen stellen sich auf das Wetter ein. Zum Schutz vor möglichen Schäden an der Asphaltdecke wird am Flughafen Hannover beispielsweise die Start- und Landebahn gewässert, so eine Airport-Sprecherin. Und auch die Kliniken im Norden sind vorbereitet, zum Beispiel das Schönklinikum in Neustadt in Schleswig-Holstein. Kardiologe Peter Rathke rät allen Menschen, viel zu trinken und...
Man sollte auch sicherlich die Sonne meiden und seine körperliche Belastung reduzieren und so den Tag vielleicht auch ein bisschen anders gestalten. Also wenn mal jetzt eine Kiste Wasser nach Hause schleppen möchte, dann ist es besser, man macht es morgens als am Nachmittag oder eben am frühen Abend.
Weil auch Veranstaltungen bei der Hitze schnell gefährlich werden können, wird im Norden immer mehr abgesagt. Nach dem Halbmarathon in Hamburg wurden beispielsweise auch 4 Aufführungen vom Mecklenburgischen Staatstheater am Wochenende gestrichen. Auch der Rostocker Bevölkerungsschutztag am Sonnabend ist abgesagt worden. Auch die Deutsche Bahn reagiert. Wer Sorge vor der Hitze hat, kann seine Fahrt nicht antreten und bekommt sein Geld zurück. Das gilt für alle Fahrgäste, die bis einschließlich 23. Juni ein Fernverkehrsticket für eine Reise bis Dienstag kommende Woche gebucht haben. Einige Landkreise im Norden rufen auch zum Wassersparen auf. In Niedersachsen zum Beispiel sind vielerorts die Böden trocken und die Grundwasserstände niedrig. Das Hitzewetter ist auch auf Rekordkurs. Im nördlichsten Bundesland sagte NDR-Wetterexperte Sebastian Wache.
Die Spitzenwerte sind im Moment für den Sonnabend bei um die 38 Grad im Süden von Schleswig-Holstein. Und da werden auch sicherlich andere Stationen im Land auch nochmal einen neuen Rekord für den Juni sehen. Also das wird schon ein historischer Samstag.
Ja, kommt da bloß gut durch. Einen Vorteil hat diese Hitze aber vielleicht. Die Getränke stehen bestimmt schon kalt bei euch. Rechtzeitig für das WM-Spiel heute Abend. Deutschland gegen Ecuador. Es ist das letzte Gruppenspiel für die deutsche Mannschaft, die ja schon längst als Gruppensieger feststeht. Ann-Kathrin Rose aus dem ARD-WM-Team. Was hast du mitbekommen? Sind die Spieler und der Trainer heute vor dem Spiel also tiefenentspannt?
Ja, genau das hat der Bundestrainer Julian Nagelsmann versucht zu verhindern und hat schon unter der Woche immer alle mal dran erinnert. Hier Leute, das ist nur das letzte Vorrundenspiel und der will verhindern, dass die Zügel so ein bisschen lockerer gelassen werden. Deshalb hat er auch gesagt, ja, streng genommen gibt's nichts mehr zu verlieren, aber...
Trotzdem haben wir die letzten Monate extrem viel darüber diskutiert, dass wir uns einspielen müssen, dass wir Rhythmus kriegen müssen. Wir müssen das Spiel nutzen, uns auch vorbereiten auf die K.O.-Phase. Von daher werden wir das Spiel ganz mal so angehen, wie wenn es nach wie vor um den Gruppensieg geht.
Also bei Julian Nagelsmann, da ist schon noch ganz schön Zug drauf.
Werfen wir mal einen Blick auf die Startelf. Da ändert der Bundestrainer nicht wirklich viel, vor allem Dennis Undaff, der sitzt erstmal wieder auf der Bank. Überrascht dich das?
Ehrlich gesagt ein bisschen ja, weil ich glaube, dass es kein schlechter Move gewesen wäre. Aber auch das hat der Bundestrainer, der ja anders als wir das nicht von außen, sondern von innen beobachtet, gut erklärt und hat gesagt, eben es geht um diesen Rhythmus. Es geht darum, dass sich die deutsche Mannschaft finden muss. Und gerade bei den letzten Turnieren, kleiner Reminder an Katar, da hieß es oft, ja, die haben ja keinen Rhythmus, die sind ja gar nicht eingespielt. Jetzt 2 Gruppenspiele und alle sagen, hä, änder doch mal die Startformation. 2 Änderungen wird es ja ohnehin geben, weil Nico Schlotterbeck sich ja schwer verletzt hat, der fällt aus, auch für die restliche WM. Für ihn kommt Antonio Rüdiger hinten rein in die Defensive. Und 2. Veränderung hinten in der Viererkette, Nathaniel Brown, der ist ein bisschen angeschlagen, der sollte in der kommenden Woche wieder mit dabei sein, aber für ihn spielt David Raum. Also kleine Veränderungen ja, der ganz große Rotationszirkel dann doch nicht.
Okay, wir blicken jetzt schon mal ein Spiel weiter. Am Montag nämlich spielt Deutschland im 16-Finale. Ungewöhnlich ist, dass erst kurz vorher feststeht, gegen wen. Wie geht das Trainerteam denn mit dieser Situation um?
Ja, genau, weil es einfach so wahnsinnig viele Konstellationen gibt. Einmal für alle, die mitrechnen mögen. Im FIFA-Reglement, da gibt es bis zu 495 Kombinationsmöglichkeiten. Jetzt, das ist die gute Nachricht, sind es nur noch 8. Aber das Trainerteam hat jetzt einige Teams schon vorbereitet vor diesem Spiel. Und Julian Nagelsmann, der findet das Ganze nicht so richtig optimal.
Ich glaube, kann sich jeder vorstellen, dass es bessere Konstellationen gibt, als die Samstagnacht durchzuschruppen. Wir sind auf jeden Fall schon mal so vorbereitet, dass wir dann Samstag in der Nachtschicht zumindest große Teile schon so präpariert haben und dann Sonntag den Matchplan auch vorbereiten können und der Mannschaft vorstellen.
Also wer denkt, der Bundestrainer hat nur ein Spiel, nämlich das heute Abend im Kopf, nee, der schaut auch schon auf andere Teams. Am wahrscheinlichsten sind aktuell Australien oder Paraguay.
Alles klar, danke an Katrin und Anpfiff. Heute Abend ist um 22 Uhr und ihr hört das Spiel auch hier bei uns in der NDR2 WM-Show. Das war das NDR2 Update um 5 mit Jessica Liedke.
NDR2 Update, täglich um 12 und 17 Uhr.